Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
So.
Hallo?
Ja, ist besser.
Guck, weil aber das Kabel, wenn das so ein bisschen sich hin und her bewegt, dann raschelt.
Dann darfst du dich nicht bewegen.
Oh Gott, dann stelle ich es lieber hin. Ich kann mich nicht auf Zwang nicht bewegen. So. Also Jenny hat das Mikro in der Hand.
Ich auf dem Bauch.
Tisch.
Wie man sich das bei Schwangeren vorstellt, wenn die sich sowas auf dem Bauch ablegen können, das habe ich mit dem Mikro.
Das ist auch immer diese Illusion, ne? Wobei einige Freundinnen von mir hatten das tatsächlich. Ich hatte das im Liegen. Da konnte ich dann meine Müsli-Schüssel auf mich draufstellen.
Mega praktisch.
Ja, aber auch gar nicht so, wie man sich das vorstellt, dass das irgendwie Entspannung bringt, weil du hast ja dann trotzdem eine Schüssel, die nicht umfallen darf. Und wenn da Müsli drin ist, dann willst du ja trotzdem nicht, dass die Milch über dich drüber läuft. Ja, aber ein cooles Bild macht's.
Mhm.
Guten Mittag, Jenny.
Hey.
Jenny und ich haben gerade über den Weltraum gesprochen und kommen jetzt zu einer Erkrankung, die nennt sich SIBO. Und SIBO, das ist ja echt was viele entweder noch gar nicht kennen oder was halt wirklich wahrscheinlich auch deswegen jahrelang unentdeckt bleibt.
Mhm.
Du hast mir davon auch irgendwann erst berichtet, vor einigen Jahren. Magst du einfach mal erklären, was so deine ersten Begegnungen damit waren?
Mhm. Das ist vor allem bei Patienten und Patientinnen, die einen Reizdarm haben, der ja auch lange absolut unbekannt war und einfach nur eine Ausschlussdiagnose war, wo man lange ja gar nicht wusste, das ist eine eigenständige Erkrankung. Und wenn man da weiter forscht, dann kommt man zu vielen Fällen an Reizdarmpatienten, wo es mit FODMAP nicht unbedingt besser wird, wo Symptome bleiben.
Erklär nochmal ganz kurz FODMAP.
FODMAP ist eine Ernährung, wo man fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole rauslässt.
Das sind
Kohlenhydrate im Endeffekt, die man rauslässt, weil man da beziehungsweise weil die Bakterien darauf reagieren und da Stoffwechselendprodukte entstehen, die dann zum Beispiel zu Blähungen, Durchfall oder Verstopfung führen. Und bei der SIBO, das ist eine Dünndarmfehlbesiedlung, ist es auch der Fall, dass die Bakterien viel zu früh im Dünndarm in Kontakt zur Nahrung kommen. Denn eigentlich ist es so gedacht, dass wir im Dünndarm kaum Bakterien haben und die vor allem im Dickdarm sind. Der Dünndarm ist ja dafür da, dass wir Nahrungsmittelbestandteile, also die Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette aufnehmen, aber auch alle Mikronährstoffe, heißt Vitamine und Mineralstoffe. Und die sind eigentlich nicht dafür da, von Bakterien verwertet zu werden, heißt, da gehören nicht wirklich Bakterien hin. Bei einer Dünndarmfehlbesiedlung, der SIBO, ist es aber so, dass aus unterschiedlichsten Gründen, da kommen wir bestimmt gleich zu, dass es dazu führt, dass Bakterien im Dünndarm sind, die dann dort natürlich alles an Nahrung haben und unfassbar viel Futter haben, an das sie sonst nicht kommen würden. Das verstoffwechseln die und dementsprechend kommt es dann zu Symptomen. Das können je nach Bakterienart, können das Durchfälle, Bäuche und Blähungen als auch Verstopfungen sein.
Mhm. Und das finde ich wieder so spannend, weil das sind ja die gängigsten Symptome überhaupt. Und wenn man schon alles andere auch ausgeschlossen hat und der Patient oder die Patientin hat trotzdem noch weiterhin Beschwerden, dann auf eine SIBO mal zu kommen, ist halt wirklich Gold wert, ne? Also es laufen ja wahrscheinlich super viele Menschen mit unentdeckter SIBO rum.
Mhm.
Und haben halt dauerhaft Beschwerden.
Ja.
Und natürlich gibt es manche, die haben wenig Beschwerden, aber andere auch echt dramatisch, die dann auch einen Gewichtsverlust haben, Mangelerscheinungen, weil sie auch bestimmte Vitamine gar nicht mehr gut aufnehmen können oder der Darm dann ja auch immer durchlässiger wird oder sich vielleicht ein Reizdarm dadurch entwickelt. Und dementsprechend wollen wir auch da das Wissen nochmal ein bisschen vergrößern, dass man vielleicht auch mal an SIBO denkt.
Genau. Also, wann man vor allem an SIBO denken sollte, wären die ursächlichen Faktoren. Das wäre, wenn man einen Reizdarm hat. Also ein Reizdarm ist tatsächlich auch eine Ursache für eine SIBO. Ein Diabetes kann eine Ursache für eine SIBO sein oder aber sowas wie eine Darmverengung. Wenn
der Darm nicht mehr richtig arbeitet.
Genau.
wie nennt man das nochmal,
Motilitätsstörung. Ja. Genau, wenn der Darm nicht mehr so wirklich das tut, was er tun soll und vielleicht ein bisschen langsamer ist. Mhm. Wenn man vermehrte Darmschlingen oder halt verengte Darmpassagen hat, das kann zum Beispiel auch bei einer Divertikulitis entstehen. Und es gibt unfassbar viele Gründe, wieso man eine SIBO haben kann. Wahrscheinlich sind das auch noch nicht alle Ursachen, aber das sind die erforschten Ursachen. Dann sollte man auf jeden Fall daran denken, dass man gegebenenfalls auch eine SIBO haben könnte, dass sich dort Bakterien angesammelt haben, die man da nicht haben will.
Genau, und jetzt ja die große Frage, wie kriegen wir die Bakterien da wieder weg?
Das ist unfassbar schwierig. Das muss man direkt von Anfang an sagen. Beziehungsweise vielleicht erst noch kurz zur Forschung danach. Also wie finde ich heraus, ob ich eine SIBO habe?
Ja, genau. Das ist eigentlich, wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt, dann wisst ihr, dass es so Wasserstoffatemtests gibt. Zum Beispiel für Laktoseintoleranz oder Fructosemalabsorption, wo man dann eben eine bestimmte Lösung trinkt und danach in so eine kleine, wie nennt man die, Pump, in so eine...
Ja,
in irgendwas so reinbläst. In irgendwas reinbläst. Und dann wird der Wasserstoffgehalt
der Atemluft getestet.
Der Atemluft getestet, genau. Und bei SIBO ist das genauso. Da trinkt man einmal Glucose, einmal Laktulose.
Und es gibt sogar noch so Zwischendinger, weil die Laktulose ist für das Ende des Dünndarms, die Glucose ist für den Anfang des Dünndarms und es gibt noch die Kombi aus Fructose und Laktulose für die Mitte des Dünndarms.
Und es gibt ja auch verschiedene SIBO-Typen, ne? Also je nachdem, ob es Methan, erklärt das nochmal ganz kurz.
Genau, also es gibt Bakterienstämme, die wasserstoffbildend sind. Die würde man mit dem Wasserstoffatemtest herausfinden. Es gibt Bakterienstämme, die methanbildend sind. Auch die Symptome sind unterschiedlich, je nachdem, welche Bakterien man dort angesiedelt hat hauptsächlich.
Das eine, glaube ich, hauptsächlich Verstopfung und das andere dann eher Durchfall.
Genau, ne? Also Wasserstoff ist eher Blähbauch und Durchfälle und Methan ist eher in Richtung Verstopfung, genau.
Ja, okay.
Und dann gibt es sogar noch schwefelbildende Bakterien. Heißt im Endeffekt, wenn ich in der Diagnostik einer SIBO bin, habe ich unterschiedlichste Darmabschnitte, die ich testen müsste, mit unterschiedlichen Atemgastests. Dann habe ich auch noch verschiedene Atemgase, die ich testen muss. Also man merkt, es ist unfassbar schwierig, an diese Diagnose zu kommen. Eine Gastroenterologin und ein Gastroenterologen, die sind ein Team, die machen auf jeden Fall die Glukosetests auch regelmäßig, denken da auch regelmäßig dran. Aber ich glaube, die vollständige Diagnostik ist halt unfassbar zeitaufwendig und dazu muss man natürlich sagen, dass das nicht so viel an Budget für einen Arzt bringt, im Gegensatz zu dem, was es dann wahrscheinlich an Zeitaufwand und Organisation kostet. Es ist einfach sehr schwer, aber es gibt mittlerweile Online-Tests, die man sich bestellen kann für knapp
110 Euro.
Genau, da kann man es dann mit testen. Ganz wichtig, ich würde das trotzdem immer mit einer Fachkraft, also entweder mit einer Gastroenterologin oder einem Gastroenterologen oder aber mit uns Ernährungstherapeuten absprechen, weil die Analyse dieses Tests sollte man nicht einfach alleine vornehmen und die Tests sind unfassbar aufwendig. Da hast du Erfahrungen mitgemacht.
Genau. Also nicht ich persönlich, aber jemanden, den ich kenne.
Genau. Da steckt unfassbar viel hinter. Es gibt auch die Möglichkeit, dass in den Darm geguckt wird und da direkt im Dünndarm Proben genommen werden, um die Bakterien zu untersuchen. Aber auch das wäre wieder unfassbar viel Aufwand, um das rauszufinden. Mit zeitgleich dem Wissen, dass eine SIBO entstehen kann, wenn ich aus dem Dickdarm in den Dünndarm oder aus dem Magen in den Dünndarm gehe. Das kann ja auch wieder ursächlich sein für eine SIBO. Heißt, das ist vielleicht nicht unbedingt der Weg, den man da gehen möchte.
Ja. Also ihr merkt, auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Jetzt ist ja die große Frage, man hätte den Test gemacht und hat ein Ergebnis. Wie gehen wir denn jetzt weiter? Was ist vor allem auch ernährungstechnisch, was ist da sinnvoll?
Hier kommen wir zu einer großen Einschränkung der Ernährungstherapie. Denn man kann eine SIBO-Diät machen, die würde komplett Kohlenhydrate rauslassen, weil wie gesagt, wir reagieren da ja auf vor allem Kohlenhydrate, beziehungsweise die Bakterien haben halt Spaß an Kohlenhydraten. Heißt, die würde man in einer SIBO-Diät komplett rauslassen. Das ist unfassbar anstrengend. Man würde alle FODMAPs, die wir eben erklärt haben, also alle spezifischen Kohlenhydrate, die beispielsweise in Hülsenfrüchten, Zwiebeln und Knoblauch, aber auch in Pilzen, in Früchten, in Gemüse, in Cashews sein können, ist unfassbar kompliziert. Und dazu würde man noch grundsätzlich alle Kohlenhydrate rauslassen, also auch Reis oder Hirse oder Kartoffeln, die an sich mit einem Reizdarm gut verträglich sind, die würde man auch noch komplett rauslassen. Die Erfolgsrate liegt da, oh, ich kann es gerade nicht komplett auswendig, aber ich meine bei 40%.
Ja, es gibt ja viele Studien mittlerweile, die zeigen, eigentlich ist so eine kombinierte Therapie wahrscheinlich genau das Beste. Ne? Also entweder ein Antibiotikum oder auf pflanzlicher Basis. Mhm. Ich glaube, die schneiden auch beide gleich ab, ob genau jetzt pflanzliche oder Antibiotikum. Zusätzlich wird aber empfohlen, ich glaube mindestens 4 Wochen oder so, dann so eine Foodmap.
Genau.
Arme Diät zu machen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dann auch noch Reis weglassen.
Das ist nicht notwendig. Genau. Also da muss man dazu sagen, die SIBO-Diät ist als eigenständige Therapie gedacht. Also wenn ich kein Antibiotikum, weder pflanzlich noch, wie ist das andere? Künstlich, aber es ist ja halt ein Antibiotikum. Genau.
Wir sind keine Ärzte.
Genau, wir sind keine Ärzte und keine Apotheker. Genau, also wenn ich nur die SIBO-Diät mache, habe ich damit eine gewisse Erfolgsbilanz. Am effektivsten ist tatsächlich einfach eine Antibiotikumeinnahme. Auch da habe ich eine Rückfallquote, die ist aber sehr viel geringer als bei allem anderen. Bedeutet, ein Antibiotikum wie das Rifaximin, das wird zum Beispiel bei wasserstoffbildenden Bakterien genommen, kombiniert mit der FODMAP-Ernährung, ist meist die beste Erfolgsquote, die man da so haben kann.
Und jetzt haben wir also das auch gemacht, 4 Wochen, und würden protokollieren, wie geht's uns? Also welche Symptome haben wir noch? Ist das alles besser geworden? Was ist, wenn es nicht besser geworden ist oder wenn es besser geworden ist, aber in einiger Zeit einfach wiederkommt?
Dann ist das relativ normal. Ja, ich muss ja nur ehrlich sein. Es ist relativ normal, dass man das Antibiotikum nochmal ein zweites Mal nehmen muss. Das ist nicht untypisch. Es kann passieren und dann muss man den ganzen Vorgang tatsächlich einfach wiederholen. Ich hatte mal eine Patientin, die hat das Ganze 3-mal machen müssen, aber ist halt jetzt wirklich komplett befreit davon.
Mm.
Und da würde ich die Hoffnung machen, es ist okay, wenn es nicht beim ersten Mal komplett anschlägt. Das kann passieren.
Mm. Und was ich noch gelesen hatte, ist, dass ja der Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm auch eine Rolle spielen kann. Mm. Dass, wenn das jetzt immer wieder kommen würde und wirklich gar nicht besser wird, dass man da auch irgendwie nochmal endoskopisch gucken müsste.
Genau, dass da einfach ein Mechanismus nicht richtig funktioniert. Das haben wir ja auch beim Magen und der Speiseröhre, da kann man Reflux haben. Man kann auch leider, und das ist ganz schön eklig, von der Vorstellung in meinem Kopf, kann man ein Problem haben zwischen Magen und Dünndarm. Das gibt es ja auch. Dementsprechend, klar, muss man da auf jeden Fall auch mal ran, wenn es sich gar nicht bessern sollte, ob es wirklich einfach eine mechanische Ursache hat.
Mhm. Ja, sehr komplex, aber ich glaube, es lohnt sich wieder, weil man möchte ja auch nicht sein Leben lang mit einer bakteriellen Fehlbesiedlung rumrennen. Wozu führt das denn, wenn man es jetzt wirklich nie diagnostiziert und behandelt, noch, außer was ich eben, glaube ich, schon gesagt hatte mit dem Leaky Gut-Syndrom zum Beispiel oder durchlässigem Darm generell?
Genau, also wir haben das Risiko für Nährstoffmängel, vor allem bei Eisen und Vitamin B12, das kann man ja im Blut vor allem gut testen. Wir haben die Möglichkeit, dass sowas wie ein Reizdarm dadurch entstehen könnte, dass Leaky Gut entsteht. Da heißt, dass Stoffwechselendprodukte, die schädlich sind, von den Bakterien hergestellt werden. Und dann sind wir natürlich auch bei den typischen Symptomen, also sowas wie das Untergewicht entstehen kann, weil ich die Nahrung nicht richtig aufnehme. Aber auch die Korrelation, die bei Reizdarm schon gut erforscht ist, dass wir eine Häufigkeit haben, an Angststörungen und Depressionen zu leiden, da der Darm ja einfach sehr viel durch die Darmhirnachse und die Stoffwechselendprodukte von Bakterien, dass der Darm einfach sehr viel mit unserer Psyche zu tun hat, nicht nur vom Kopf zum Bauch, sondern auch vom Bauch zum Kopf. Das ist ja eine sehr unterbewusste Sache, die da geschieht, aber dass wir dann vielleicht ein erhöhtes Risiko für Depressionen oder Angststörungen haben.
chronische Müdigkeit.
Mhm.
Chronische Müdigkeit, wer kennt es nicht?
Wir schon. Nein, das,
aber das ist ja ganz furchtbar, wenn man sich dann vorstellt, ich hätte halt was machen können. Ne? Vielleicht hätte einer oder ich selbst einfach drauf kommen können, schon vor 20 Jahren. Aber es ist tatsächlich, es ist so unerkannt und unbekannt. Was glaubst du, woran liegt das?
Ja, weil wir unseren Körper einfach noch nicht ganz verstehen. Wir haben vor 1,5, 2 Jahren, die Zeit geht so schnell vorbei, aber wir haben im Sinne der Medizin vor kurzem erst ein neues Organ in der Nase gefunden. Also ich finde das so verrückt. Wir haben ja eben übers Weltall gesprochen, hier vor dem Podcast. Und wir erforschen so viel im Weltall, aber wir verstehen unsere Welt noch nicht so wirklich und vor allem verstehen wir unseren Körper noch nicht so wirklich.
Ich habe mal irgendwann gelesen, aber vielleicht ist es jetzt auch schon wieder passé, dass wir noch nicht den tiefsten Punkt der Erde erreicht haben, im tiefen Meer.
Genau, genau.
Aber schon viel höher halt ins Weltall gekommen sind. Wie krank ist das?
Ja.
Der Mensch will halt immer lieber größer als kleiner.
Mhm. Schön expandieren, aber das ist das Ding. Also die Forschung, vor allem in der Ernährungswissenschaft, ist die Forschung ja eine sehr, sehr langsame Forschung, die immer nur retrospektiv sein kann. Heißt, ich gucke, was hat der Mensch für Erkrankungen und gucke in die Vergangenheit, weil ich kann ja niemandem irgendwie verbieten, Vitamin C zu essen, um zu gucken, wann derjenige stirbt und was der für Erkrankungen bekommt. Heißt, an sich, die Ernährungsforschung ist schon eine sehr komplizierte, langwierige Forschung. Auch in der Medizin ist natürlich, muss alles immer ethisch korrekt sein. Heißt, auch das ist schwierig zu erforschen. Dann haben wir vielleicht Tierversuche, aber die sind einfach nicht immer aussagekräftig, wenn überhaupt. Heißt, dementsprechend ist es einfach unfassbar schwierig zu forschen. Und zeitgleich wurde sowas ja auch lange nicht ernst genommen. Das kennen wir ja von der Laktose, wo Kinder schon immer Bauchschmerzen hatten und mit 40 Jahren kommt dann raus, oh, sie haben schon ihr Leben eine Laktoseunverträglichkeit.
Oder vorrangig Fructose, ne? Ich glaube, an Laktose hat man häufiger gedacht, aber Fructose war lange immer so unentdeckt und das waren dann die Bauchschmerzkinder.
Mhm. Ja, ich habe das auch schon bei Patienten mit Laktose mitbekommen. Ich mochte das noch nie, ich hatte schon immer Bauchschmerzen, aber ich wurde nie ernst genommen. Also es ist halt, das Thema Magen-Darm-Problematiken ist natürlich immer gesellschaftlich akzeptierter. Es wird so wahrgenommen, dass es immer häufiger vorkommt. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, dass es immer häufiger vorkommt. Wäre ja auch nochmal interessant für eine Studie. Für eine Studie. Ja. Oder was denkst du, wieso wir da noch nicht so weit sind?
Ich würde dir in allem recht geben. Ich glaube eher, dass die Menschen mittlerweile mehr bereit sind, über ihre Symptome zu sprechen. Das ist ja wie mit den psychologischen Problemen, dass es einfach vermehrt zum Ausdruck kommt. Aber ich glaube, bei Kindern, Bauchschmerzen, ich meine, ich kenne das von den allergischen Reaktionen, ne? Es ist halt so unspezifisch, weil du nie einordnen kannst, wie ist es denn jetzt tatsächlich, wie fühlt es sich an? Und da dann eher mal so ein bisschen zu beobachten, egal ob es jetzt das Kind ist oder man selbst, wie häufig treten die auf, in welcher Stärke, was gebe ich denen für eine Nummer oder generell meine Symptome, wie sehr schränken die mich wirklich im Alltag ein und das dann mal über eine längere Zeit beobachten und dann zu schauen, okay, brauche ich da Hilfe oder nicht? Ich glaube, das ist wahrscheinlich entscheidend, weil wenn wir zu jemandem gehen und sagen, ja, mein Kind oder ich habe irgendwie Bauchschmerzen, ja, was soll man machen? Ne? Ich meine, wie gehen wir vor, wenn jemand uns das sagt? Wir haben natürlich unseren Methodenkoffer und haken erstmal das und das und das ab und lassen uns ein Ernährungsprotokoll und meistens auch ein Stressprotokoll, ne, und gucken mal so aufs große Ganze, was könnte dahinter stecken und haben dann vielleicht einfach ein paar mehr Erkrankungen im Kopf, was theoretisch sein könnte, das klappert man dann halt so nach und nach ab. Und entweder man kommt auf eine Ursache oder halt nicht. Und trotzdem fühlt sich der Mensch dann mal ernst genommen und verstanden. Und vielleicht gibt das doch irgendwie eine Richtung vor, wo man weiter forschen könnte.
Und ich glaube, ein riesiges Problem, und ich bin da unfassbar froh bei uns in Aachen, dass wir so tolle Gastroenterologen und Gastroenterologinnen haben. Aber ich habe schon einiges gehört von Patientinnen, denen eine Essstörung, die hatten 4 Jahre schon Probleme und dann wurde eine Essstörung irgendwann diagnostiziert, aber es war halt ein ungewollter Gewichtsverlust unter Angst vor Essen. Es werden Angststörungen diagnostiziert, weil so eine riesige Angst vor Essen entwickelt worden ist, weil man halt immer Symptome hat. Mhm. Dann vermeidet man überhaupt zu essen. Dann hat man Angst vor Lebensmitteln, weil man nicht weiß, reagiere ich darauf oder nicht. Die meisten Patienten und Patientinnen haben das hier jahrelang, bevor man überhaupt zum Arzt oder zur Ärztin geht. Und wenn man dann nicht ernst genommen wird, wird es ja noch schlimmer. Die meisten gehen dann zu Heilpraktikern oder Osteopathen, wo dann Stuhlanalysen gemacht werden, die dann, wo dann keine Ahnung, was Teures verkauft wird.
Gluten und Milch als Bösewichter oft rauskommen.
Nee, meistens ja nicht mal die Milch, sondern es ist nur der Quark. Kein Witz.
Oder der Käse.
Ja, so war
das
bei mir.
Ei, aber nur das Eigelb.
Genau. Sowas kommt dann dabei raus. Dafür zahlt man dann Hömmele Geld. Vielleicht mal eine kurze Zusatzinfo, weil meine Patientin war sehr erstaunt über diese Info. Wenn ich, also nichts gegen Heilpraktiker, aber bei der Ernährung ist es so, dass wir ja als Ernährungsberaterin und Ernährungswissenschaftlerin könnten wir Dozentinnen sein für Heilpraktiker in der Ausbildung. Heißt, wir bringen denen den einen Part bei von ihren vielen Parts, die sie lernen. Und dementsprechend ist eine Ernährungstherapie einfach natürlich etwas ganz anderes, als wenn ich mit Ernährungsthemen zum Heilpraktiker gehe.
Mhm.
Und das, ich habe das Gefühl, irgendwie wird das gar nicht erkannt, dass wir als Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungstherapeutinnen da die Nummer eins sind.
Ja, jeder hat so sein Kerngebiet, ne? Und ich bin immer ein Fan, wenn man ja jeden Bereich schätzt, aber überall auch sich mindestens mal eine Zweitmeinung einholt. Vor allem, wenn es halt nicht mehr das Themengebiet ist, wie jetzt bei dem Heilpraktiker oder vielleicht auch der Ärztin, die Neurologin ist, aber nichts oder weniger Ahnung hat von Thema XY.
Ja.
Also warum da nicht mehrere Menschen einfach befragen und sich dann sein eigenes Urteil bilden? Aber ich finde auch so Ernährungsthemen, es ist halt je nach Berufsgruppe ist es ja relativ einfach, sich noch durch ein paar Wochen Zusatzausbildung Ernährungsberater mitzunennen oder Ernährungs was auch immer. Du gähnst?
Alles gut.
Ich dachte so, hä? Habe ich irgendwas falsch gesagt?
Ich wollte nur das Mikro wegtun.
Geil. Genau, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Ja, also dementsprechend sucht euch da auch gerne, wenn es um Ernährung geht, eine versierte Ernährungsfachkraft.
Yes.
Ja, und auch wenn ihr mal schlechte Erfahrungen mit einer Ernährungsfachkraft macht, sucht euch eine zweite.
Bitte.
Bitte, weil es gibt natürlich immer irgendwie schwarze Schafe oder vielleicht auch einfach Menschen, mit denen ihr nicht klarkommt. Das ist ja wie bei PsychotherapeutInnen. Wenn ihr mit der einen nicht klarkommt, dann ist es ja nicht per se schlecht, was PsychotherapeutInnen machen. Dann passt die einfach nicht zu euch und dann probiert ihr einfach eine nächste aus oder einen nächsten.
Wir sind ja meist wirklich schon die zweite Anlaufstelle. Ich bin von einer Patientin die 6. Ernährungsberaterin.
Cool, dass sie nicht aufgegeben hat.
Ich habe so einen riesen Respekt davor, dass man da nicht aufgibt und weiß, okay, mir muss da geholfen werden, ich möchte da die Hilfe. Und wenn die Person mir die nicht geben kann, dann probiere ich wen anders aus. Und es ist so schön, dass sie bei mir sitzt und so viel Erfahrung schon mit meinem Beruf gemacht hat und sagt, Jenny, es ist so toll, wie du das machst, was du machst. Und es ist so schön für mich, da mal dieses Feedback auch im Vergleich zu bekommen. Also da auf jeden Fall nicht aufgeben.
Genau. Und wenn ihr mit uns nicht klarkommt, dann
auch
probiert ihr halt den nächsten aus.
Ja,
das gehört völlig rein. Wir sind ja auch übrigens zu 6. Also ihr könnt euch hier auch durchwurschteln.
Ja, sag ich immer. Also man darf zu jedem und jeder.
Genau.
Genau.
Ja, schön. Dann haben wir das Thema SIBO mal beleuchtet fürs Erste. Vielleicht machen wir auch nochmal eine ganze Folge über Foodmap. Das finde ich nämlich auch spannend und unsere HörerInnen bestimmt auch. Aber wenn ihr irgendwelche Wünsche habt zu Themen oder Fragen oder Anmerkungen, was auch immer, dann schreibt uns und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify.
Dankeschön. Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.